es ist erstmal wirklich eine große Ehre, sowas machen zu dürfen und seinem Land auch eine Zeit lang dienen zu dürfen. Und so sehe ich das auch. Es ist ja eine Zeit, wo man gewählt ist und da gibt man dann auch alles und das ist anstrengend. Und das und die Kraft, das zu tun, gibt einem einfach die Mission, auf der man ist. Aber jetzt in einem zweiten Schritt gilt es auch ganz klar zu analysieren, was können wir denn auch tun, um die eigene Erzeugung von Energie zu forcieren. Und wir haben eine eigene Energievorkommen in unserem Land, die wir, glaube ich, in Zukunft nicht so außer Acht lassen dürfen, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Ich will nur mal die Gasreserven erwähnen, die wir auch in Deutschland haben. Zum einen unter dem Boden selbst, die man fördern könnte und auch in der See.
Das ist tatsächlich auch was, was meiner Meinung nach viel zu wenig in der Debatte vorkommt, weil von linken Parteien ja oft gesagt wird, mit dem Geld könnte man das machen und dann ist man als FDP böse, weil dann ist man auf einmal gegen das Vorhaben. Das ist man überhaupt nicht, aber man sagt einfach realistisch, das Geld ist nicht da. Und da fehlt mir tatsächlich auch gerade von einer gewissen Partei mit einer grünen Farbe die Sicht, dass die zukünftige Generation natürlich unter dem Klimawandel ja damit zu tun haben wird, aber es geht auch um finanzielle Fragen. Und da sind wir die einzigen aktuell, die darauf achten, dass die zukünftige Generation, ich und Menschen, die noch später geboren sind, eben nicht in Schuldenbergen ertrinken. Deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dass wir da so konsequent sind.
Wie werden wir in Zukunft leben? Über diese Frage unterhält sich Carina Konrad mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem Leben im Podcast Zukunftsmusik.
Hallo und guten Tag zu unserer Zukunftsmusik heute mit einer etwas besonderen Ausgabe, etwas einer anderen Ausgabe zu Beginn der Sommerpause, der parlamentarischen Sommerpause, die ja manche immer auch ganz gerne mit Sommerferien verwechseln. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es ist was anderes. Es sind keine Ferien, die Abgeordneten haben keine 8 Wochen Ferien, sondern die Sommerzeit ist die Zeit, auch mal unterwegs zu sein im Land, ein bisschen zu hören, wie ist denn die Lage, wie ist die Stimmung, auch mal neue Dinge zu entdecken. Ich bin da immer ganz neugierig und gespannt auch auf Unternehmensbesuche und vieles, vieles mehr Menschen zu treffen auf Festen, die im Sommer zuhauf stattfinden, zu denen wir als Abgeordnete eingeladen werden, zu Veranstaltungen und sich einfach auch mal Zeit zu nehmen, für die Dinge kennenzulernen und auch zu sehen, in denen man so im Alltagsgeschäft während den Sitzungswochen und dazwischen, wo ja sehr viel Gesetzgebung läuft, einfach keine Zeit für hat. Und das ist die Zeit, wie ich den Sommer verbringe. Nebenbei ernte ich natürlich noch, weil wir haben ja einen Hof, das wisst ihr ja alle. Und das ist so ein bisschen die Lage. Und wir haben uns überlegt, wir machen mal eine Sonderausgabe zu dem Podcast in dieser Woche, zu Beginn der Sommerzeit, und haben Fragen von euch gesammelt. Und das hat mein Mitarbeiter, der Tim, übernommen, dessen Stimme ihr schon ziemlich gut kennt, weil der oft im Podcast eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und Tim, du hast Fragen gesammelt von unseren Zuhörern über die verschiedenen Social-Media-Kanäle, die wir so bedienen. Und da kam ein bisschen was zusammen, oder?
Ja, genau. Hallo. Ich bin die Stimme, die man sonst aus dem Intro kennt. Und ich übernehme dann heute den Part, die Fragen der Zuhörer, der Follower dir zu stellen, sodass du dich ja dann diesen Fragen stellen kannst.
Und ich habe die nicht gesehen vorher, wirklich nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, was ihr alles so für Fragen gestellt habt. Ich weiß nicht, ob wir da alles schaffen. Wahrscheinlich wird das gar nicht möglich sein, aber wahrscheinlich hat sich auch so ein bisschen die Fragen gedoppelt und Tim wird das schon vernünftig strukturiert haben. Ich bin jetzt wirklich gespannt darauf, was so kommt. Tim, was waren das für Fragen?
Es ist tatsächlich ein sehr breites Potpourri von Fragen eher in Richtung Freizeitgestaltung, Work-Life-Balance als Abgeordnete bis hin zu knallharter Politik. Also heute ist alles dabei.
Oha, mit was fangen wir an?
Erstmal mit einer eher allgemeinen Frage. Und zwar sind wir ja gerade in recht schweren Zeiten, das kann man schon so sagen, multiple Krisen. Und da war die Frage, bist du positiv gestimmt, dass wir die Krisen dieser Zeit überwinden können?
Oha, das ist natürlich schon irgendwie eine vielschichtige Frage, obwohl die so kurz klingt, gell? Also ich bin erstmal immer optimistisch, das mal vorneweg. Das ist ja auch so ein bisschen das, was mich als Mensch auszeichnet und was ja auch so ein bisschen der Grund dafür ist, warum ich auch bei der FDP bin, weil dieser Optimismus uns ja auch einfach leitet und liegt, aber du hast recht, die Zeiten sind schwierig und die Zeiten sind auch politisch schwierig, denn ich bin schon der Meinung, dass im Moment auch Handlungsnotwendigkeiten komplett falsch eingeschätzt werden und nicht überall haben wir Einfluss drauf. Ich bin sehr froh, dass wir mitregieren als FDP und trotzdem sehe ich ein bisschen mit Sorge, dass sich unser wirtschaftliches Umfeld gerade radikal verändert und dass da viel zu tun ist und wir das auch anpacken und trotzdem viele Dinge mir auch zu langsam gehen. Und vielleicht einfach mal ein paar Beispiele, wo ich glaube, dass es schon einen Unterschied macht, dass wir dabei sind und was mich auch positiv stimmt, dass wir Dinge gestalten können. Aber wir müssen jetzt auch gestalten, denn irgendwie kommt unser Wachstum ins Stocken. Ich war auch in der letzten Woche unterwegs gewesen und höre auch hier im Wahlkreis von Sorgen von Unternehmen, die auch Automobilzulieferer sind, weil die Aufträge gerade einbrechen, weil nicht genug Autos verkauft werden. Und da müssen jetzt ganz klar die Weichen in Richtung Wachstum gestellt werden. Da haben wir den Hebel über die Steuerpolitik viel zu tun und Christian Lindner hat jetzt ein Wachstumschancengesetz vorgelegt, um der Wirtschaft auch hier wichtige Impulse zu geben und vor allen Dingen um auch eine Schubumkehr zu erreichen, dass man erst erarbeiten muss, was dann verteilt wird. Ne? Das sind ja ganz wichtige Dinge und es ist ganz wichtig, auch zu entbürokratisieren und zu digitalisieren. Wir haben mit dem Planungsbeschleunigungsgesetz einen guten Impuls gemacht, um tatsächlich auch schneller zu werden, Infrastruktur bereitzustellen, die einfach in die Jahre gekommen ist in unserem Land. Aber auch Arbeitskräfte fehlen überall. Überall, wo man in die Unternehmen kommt, berichten die Unternehmer auch von einem massiven Fachkräftemangel. Hier haben wir einen Impuls gesetzt über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass wir auch in Zukunft über Zuwanderung nach einem Punktesystem wirklich auch in den Arbeitsmarkt, und darauf kommt es an, nicht eine Einwanderung in die Sozialsysteme, die können wir uns einfach nicht leisten, sondern eine Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu erreichen. Nach dem Vorbild Kanadas, die ja mit einem Punktesystem arbeiten. Aber wir müssen auch die inländischen Fachkräfte mobilisieren. Und da wundere ich mich manchmal schon. Also so Debatten um 35-Tage-Woche, 35-Stunden-Woche so rum oder 4-Tage-Woche. Das sind irgendwie Dinge, die aus der Zeit gefallen sind, wenn die Erwartungshaltung dahinter steckt, dass das alles bei gleichem Lohn passieren soll. Und ich glaube, ja, es ist gut. Also ich bleibe positiv, mal zusammengefasst. Ich habe jetzt zu lange geantwortet wahrscheinlich auf deine Frage, aber ich bleibe positiv, aber es gibt auch viel zu tun und man muss es jetzt auch anpacken. Und dafür braucht es echt viele mutige Leute, die das tun. Und ich bin gerne Teil dieser mutigen Leute, die das tun und sich dann auch öffentlichen Debatten stellen. Aber wir müssen ran, ne?
Ja, das ist ja auch nicht immer einfach. Da treffen ja zwei Lösungsvorschläge. Einmal der über mehr Umverteilung und dann der über mehr Markt. Orientierung aufeinander und dementsprechend ist das durchaus eine spannende Debatte, die da geführt wurde und auch weiterhin geführt werden muss. Aber ich habe rausgehört, du bist optimistisch, dass da zukunftssichere Lösungen gefunden werden.
Ja, ich meine, die Menschen merken das ja im Moment auch, wenn sie einkaufen gehen, dass die Inflation eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft ist und dass wir alles staatlich kompensieren können, ist einfach ein Märchen. Das wird niemals funktionieren. Am Ende geht es nur, die Inflation einzubremsen, darüber auch eine vernünftige Politik zu machen auf der Angebotsseite. Die Inflation ist ja vor allen Dingen getrieben auch durch die Energiepreise, die in dem zweitrunden Effekt die Preise für Lebensmittel massiv mit antreibt. Das ist das, was wir im letzten Jahr auch in der Landwirtschaft ganz stark gespürt haben. Natürlich sind auf der einen Seite die Preise für Weizen und Mais als die Kulturen, die ja an den Börsen leitend gehandelt werden, massiv gestiegen. Aber in einem Zweitrundeneffekt sind natürlich auch durch die gestiegenen Energiepreise diese Kosten, die entstanden sind, gar nicht mehr zu kompensieren. Und das treibt natürlich die Inflation in dem Moment weiter. Und hier muss der Staat natürlich auch schauen, dass er die Rahmenbedingungen richtig stellt, indem einfach das Energieangebot auch ausreichend vorhanden ist. Dieser Schock kam ja extern, dadurch, dass auf einmal die Energie aus Russland nicht mehr zur Verfügung stand infolge des Angriffskrieges. Und trotzdem muss jetzt in dem auch man kann sich nicht ewig auf diesen Schock beruhen. Da wurden in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen durch diese große Abhängigkeit, die gerade von Energielieferungen in Russland geschaffen wurden, auch politisch in der Vergangenheit unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Jetzt wurde das entflechtet. Das hat Geld gekostet. Das wurde auch staatlich kompensiert. Das ist auch richtig. Nur das ist kein Dauerzustand. Auf Dauer müssen halt die Energiepreise auch wieder in den Griff bekommen. Das geht nur über ein ausreichendes Angebot. Und ich halte das nach wie vor für einen großen Fehler, dass die Kernkraftwerke abgeschaltet wurden. Das hat die Lage nicht entspannt. Im Gegenteil, es hat sie hat dazu beigetragen, dass die Lage angespannter wurde. Und jetzt
genau dazu gesagt, jetzt müssen, oder kommt in die Richtung habe ich auch noch eine Frage. Genau, die würde ich dann vorziehen an der Stelle. Du hattest es gerade angesprochen, der Energiemix in Deutschland. Und die Frage hierzu war, im Juni hat Deutschland sehr viel Strom importiert, womöglich den meisten jemals in einem Juni. Wie ist das zu bewerten? Dazu habe ich dann noch rausgesucht, dass Deutschland tatsächlich im ersten Quartal 2023 immer noch mehr Strom exportiert hat als importiert. Es ist aber auch wahr, dass wir deutlich mehr importieren, als das noch vor 2-3 Jahren der Fall war. Wie würdest du auf diese Frage antworten?
Ja, Export und Import, das ist ja nochmal differenziert zu betrachten. Das eine ist ja der europäische Binnenmarkt, in dem natürlich auch Strom miteinander gehandelt wird. Das andere ist natürlich aber die Lage, in der wir sind, dass wir sehr viel volatilen Strom erzeugen, Sonne und Wind, die nicht immer vorhanden sind. Und natürlich dann in Spitzen zu viel Strom erzeugen, den verkaufen. Daher kommen die Bilanzen. Und dass wir erstmal eine Überschussbilanz haben, ist gut. Aber am Ende des Tages merken wir ja auch, dass der Strom oft nicht dann zur Verfügung steht, in ausreichendem Maße, wenn er gebraucht wird, beziehungsweise dann da ist, wo wir ihn nicht brauchen und dadurch auch die Bilanzen zustande kommen. Und das ist natürlich, führt das dazu, dass die Preise zu hoch sind. Und die Preise dann auch gerade für Unternehmen, für die Industrie, aber auch für den Mittelstand, für die Familienunternehmen, für das Handwerk am Ende zu hoch sind. Das Niveau ist einfach entkoppelt, das entflechtet oder entkoppelt uns so ein bisschen dann auch bei den Produktionsbedingungen von weltweiten Entwicklungen. Und das ist ein Problem für den Standort Deutschland. Und das zu erkennen, ist das eine. Und dann dagegen zu wirken, ist das andere. Wir haben leider keine Zuständigkeit als FDP auf das Energieministerium. Und trotzdem versuchen wir, und deshalb haben wir ja auch alle Entscheidungen mitgetragen, die dazu beigetragen haben, im letzten Jahr Energieangebot zu erweitern, LNG-Terminals in einer gigantischen Geschwindigkeit zu bauen, beispielsweise, ne, was ja keiner für möglich gehalten hat in diesem Land, dass das funktioniert. Aber jetzt in einem zweiten Schritt gilt es auch ganz klar zu analysieren, was können wir denn auch tun, um die eigene Erzeugung von Energie zu forcieren. Und wir haben eine eigene Energievorkommen in unserem Land, die wir, glaube ich, in Zukunft nicht so außer Acht lassen dürfen, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Ich will nur mal die Gasreserven erwähnen, die wir auch in Deutschland haben. Zum einen unter dem Boden selbst, die man fördern könnte, und auch in der See. Und das sind einfach Debatten, die in der Vergangenheit immer so abgetan wurden, weil man gedacht hat, man bräuchte es nicht. Und ich glaube, wir kommen in Zukunft nicht umhin, diese Debatten zu führen und auch tatsächlich Energie zu erzeugen. Und auch
das sind ja auch ideologische Gründe, die da aufgeführt werden. Also das kannst du ja eigentlich niemandem vermitteln, dass wir Fracking-Gas über den Atlantik importieren, aber unser eigenes Gas nicht fördern.
Ja, da sprichst du ja einen wichtigen Punkt an, der ja auch die Menschen bewegt und der ja zu Recht auch diskutiert wird, weil natürlich diese Transporte auch CO2 ausstoßen. Und am Ende geht es ja auch um Klimaschutz. Unsere Energiepolitik hat ja auch was mit Klimaschutz zu tun, was unbedingt richtig ist. Aber wenn wir den Klimaschutz verqueren und einfach nur unsere Probleme ins Ausland verlagern, ist dem Klimaschutz ein Bärendienst erwiesen. Und wir werden auf jeden Fall das Ziel vielleicht schaffen, selbst klimaneutral zu werden, aber auf Kosten von massiven Anstieg von CO2 in anderen Bereichen der Welt. Und das ist keine konsistente Klimapolitik. Am Ende helfen uns nur Innovationen und Technologien und auch die Bereitschaft zur Verwendung aller Möglichkeiten weiter, um diese Krisen zu bewältigen. Wenn wir, und das wollen wir unbedingt, unsere Vorreiterrolle auch im wirtschaftlichen Bereich behalten wollen und auch unsere Unternehmen und unseren Wohlstand erhalten wollen in unserem Land.
Dann würde ich einmal zu einer etwas weniger politischen Frage übergehen. Und zwar ist die Frage, was gibt dir Kraft, weiterzumachen?
Oh, die ist aber pessimistisch formuliert, die Frage. Es klingt ja fast schon so, als müsste man mutlos sein, am Boden kriechen und wäre komplett am Ende. So ist es nicht. Also Politik zu machen ist erstmal eine große, große Ehre für mich. Das ist vielleicht mal vorne weggeschickt, auch wenn das manchmal im Alltag so ein bisschen untergeht, weil man schon vielleicht auch in dem einen oder anderen Interview mal so einen Zungenschlag hat, wo man ein bisschen gequält wirkt. Aber Also es ist erstmal wirklich eine große Ehre, sowas machen zu dürfen und seinem Land auch eine Zeit lang dienen zu dürfen. Und so sehe ich das auch. Es ist ja eine Zeit, wo man gewählt ist und da gibt man dann auch alles und das ist anstrengend. Und und die Kraft, das zu tun, gibt einem einfach die Mission, auf der man ist. Und ich möchte, dass meine Kinder, Enkel und überhaupt alle Kinder und die nächsten Generationen auch in unserem Land genauso gut leben können und auch genauso friedlich leben können. Ich glaube, das mit dem Frieden ist auch eine wichtige Sache, gerade in diesen Zeiten, die wir so selbstverständlich sehen und die wir so ein bisschen vergessen haben, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Und das motiviert mich unglaublich, jeden Tag aufzustehen und weiterzumachen.
Sehr schön, dann gehe ich mal über zu einer Frage, die dann doch wieder etwas politischer ist. Und diese lautet: Welches Ausmaß an überproportionaler Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit im Verhältnis, ein etwas verschachtelter Satz, im Verhältnis zu den Betroffenen hat die Pride-Bewegung aus Ihrer Sicht angenommen und welcher weitere Umgang ist hiermit zu wählen?
Also ich finde erstmal, also es spricht ja so ein bisschen zwei Dinge an. Das eine ist ja die Bewegung selbst, also wie sich Menschen, wie soll man es formulieren, die anders sind, die auf sich aufmerksam machen, das stößt ja manchen auf, mir nicht, das will ich jetzt mal vorne wegschicken, weil ich finde das total wichtig, dass wir, wenn wir eine offene, eine liberale Gesellschaft sein wollen, die unbedingte Voraussetzung ist für gerade auch die anderen Dinge, über die wir eben geredet haben, dann brauchen wir auch einen diskriminierungsfreien Umgang miteinander. Egal wie jemand ist, jeder ist wertvoll. Und damit das vorneweg geschickt, vielleicht mal so ein bisschen praktischer, weil das ist immer so abstrakt, ne? Man redet über so eine Gruppe, auf die manche, die sich deren zugehörig fühlen, dann so ein bisschen mit Argwohn schauen und umgekehrt macht das einfach irgendwie so ein Sammelbecken und macht das alle so zu einem und das verkennt so ein bisschen, dass jeder Mensch sehr, sehr individuell ist und dass es unglaublich viele Geschichten gibt, die jede für sich einfach zeigt, dass man offen miteinander sein muss. Und daraus folgt dann auch politisch einiges. Ich glaube, das ist auch eine politische Frage geworden, weil wenn man diskriminierungsfreien Umgang miteinander will, wenn man eine offene und eine liberale Gesellschaft haben will, dann muss man auch dafür sorgen, dass bestimmte politische Entscheidungen stattfinden. Und da ist das Selbstbestimmungsgesetz, was Marco Buschmann federführend im Justizministerium erarbeitet hat, das beste Beispiel dafür, was dann manchmal auch in der öffentlichen Debatte von Menschen, die gar nicht so liberal sind, wie sie vorgeben zu denken, daraus gemacht wird. Ne? Und das hat mich schon sehr geärgert, wenn dann Gesetze quasi mit unlauteren und falschen Behauptungen in der Öffentlichkeit derart diffamiert werden, dass der Sinn dieser Gesetze überhaupt nicht mehr offensichtlich wird. Und das war schon eine ganz besondere Debatte. Da ging es ja dann am Ende darum, ob jeder einmal in der Woche sein Geschlecht ändern kann oder so. Und dabei wurde völlig verkannt, wie wichtig das für manche Menschen auch sein kann. Das ist nicht die Masse, das sind nicht wahnsinnig viele. Und trotzdem ist es für diese Menschen ganz, ganz wichtig, um auch selbstbestimmt an unserer gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Und deshalb ist es auch wichtig, dass Liberale solche Zeichen in solchen Zeiten auch mitsetzen.
Gibt's aber doch einige Bürger, vor allem aus dem bürgerlichen Spektrum, die eben diese überproportionale Beschäftigung mit dem Thema sehen, da würdest du also nicht zustimmen.
Ja gut, das ist die mediale Frage dahinter. Wie beschäftigen Medien sich mit dem Thema? Dass Menschen darauf aufmerksam machen, ist völlig legitim und dass damit sich beschäftigt wird, ist auch völlig legitim. Und es steht ja auch umgekehrt jedem anderen frei, andere Themen setzen zu wollen. Und das tun wir auch, wir setzen alle Themen, aber wir verschließen uns auch diesem Thema nicht. Also man muss über alles auch reden dürfen, das gehört auch zu einer offenen Gesellschaft und manchmal wird einiges überproportional wahrgenommen in der öffentlichen Wahrnehmung. Das geht mir auch so, das geht den Leuten insgesamt so, mit denen ich im Moment spreche, auch in Bezug auf das Thema Klimawandel. Da wird ganz viel mit Schlagworten gearbeitet und mit Überschriften, weil das Reichweiten generiert. Was mich ein bisschen stört daran im Zusammenhang mit LGBTQ, ist, dass man dadurch den Eindruck gewinnt, wenn auf der einen Seite von den Bürgerlichen und auf der anderen Seite von der Pride-Bewegung gesprochen wird, als sei das eine Lager und das andere Lager. Und das ist ja absolut nicht der Fall. Also es gibt ja auch in dieser, wenn man einfach mal reinguckt und zoomt mal rein in die LGBTQ-Szene, ist die genauso politisch divers wie die Gesamtgesellschaft. Also das muss man ja einfach mal erkennen. Und ich finde das immer so ein bisschen blöd, wenn man schon alleine politische Ausgrenzung dadurch betreibt und Menschen quasi dann auch politisch heimatlos macht, dadurch, dass man so dämlich über diese Themen spricht. Also gibt es durchaus Konservative auch drunter, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und da gibt es auch sehr viele Liberale drunter und die sind nicht alle links und so. Und das ist durchaus ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir überhaupt auch insgesamt über Diskriminierung in unserer Gesellschaft reden, dass man oft über diese Debatten Menschen auch politisch heimatlos macht. Und das nervt mich katastrophal, weil das ist vollkommen daneben, weil darum geht's am Ende nicht. Wir müssen offen über die Themen reden können, ohne dann irgendwie eine Ausgrenzung zu betreiben. Und wir müssen vor allen Dingen Lösungen finden.
So ist es. So, die nächste Frage widmet sich einem anderen politischen Thema, was aber auch gerade in den letzten Jahren massiv an Relevanz zugenommen hat, und zwar ist es der Klimawandel. Die Frage lautet, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, Entschuldigung, wie haben Sie sich mit den primären und sekundären Folgen der Klimakrise auseinandergesetzt?
Fangen wir mal andersrum an. Ich komme ja aus der Landwirtschaft. Ich habe ja Landwirtschaft tatsächlich gelernt und habe es auch studiert und betreibe ja auch seit einigen Jahren Landwirtschaft und merke die Folgen des Klimawandels auf dem eigenen Acker seit Jahren. Einfach dadurch, dass Unwetterereignisse verstärkt zunehmen. Und das ist nicht nur der Starkregen oder der Hagel, sondern das sind vor allen Dingen auch so Effekte wie Spätfröste, die wir früher in dem Ausmaß gar nicht kannten und auf die man sich einstellen muss. Und das vorne weggeschickt, glaube ich, wir tun sehr viel politisch auch, um die langfristigen Folgen einzudämmen, also das Ziel CO2 zu reduzieren. Das wird politisch sehr stark diskutiert und da werden auch viele Handlungsfelder aufgemacht. Ich bin der Meinung, man könnte es konsistenter tun, indem man einfach konsequent den Zertifikatehandel über alle Sektoren einführen würde und würde dadurch wirklich einen effektiven und langfristig auch wirksamen Klimaschutz installieren. Dazu gibt es leider im Moment keine politischen Mehrheiten. Ist so. Es ist auch ein Märchen, den Menschen vorzumachen, dass das alles nichts kostet. Aber am Ende muss man Klimaschutz so betreiben, dass es auch ein Erfolg wird und dass es ein Erfolgskonzept ist. Denn nur so machen auch alle anderen Länder mit, weil oft wird in der Debatte ja verkannt, dass wir ja nur einen sehr, sehr kleinen Beitrag am globalen CO2-Ausstoß haben. Und wir deshalb natürlich wirksamen Klimaschutz nur so machen können, dass auch alle mitmachen können und sich es auch leisten können und vor allen Dingen wollen und auch langfristigen Vorteil davon haben, mitzumachen. Das geht nur über die Entwicklung von Innovationen und Technologien, die Klimaschutz auch zu Geschäftsmodellen machen und zu Chancen machen für den Arbeitsmarkt und vieles, vieles mehr. Ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass das geht und komme da auch wieder zurück auf die Landwirtschaft. Denn da geht es auch viel um Lösungen. Und darüber reden wir in meinen Augen zu wenig, wie man sich ans Klima anpassen kann. Denn es gibt ja auch Folgen, die schon eingetreten sind, die ja wahrscheinlich nicht mehr umzukehren sind und an die man sich auch einfach anpassen muss. Und auch dafür brauchen wir Technologien auf dem Acker, jetzt einfach mal, um da zu bleiben, weil das im Moment auch wieder ein Thema ist, das in der Landwirtschaft uns stark umtreibt, ist das Thema, wie kommen wir denn schneller zu Sorten, die auch angepasst sind, die aufnahmefähiger sind für Wasser, die vielleicht auch tiefer wurzeln und noch an Wasser kommen, wenn die Oberschicht des Bodens schon ausgetrocknet ist im Anfang Juli, um tatsächlich noch eine Kornfüllung zu erreichen. Wie kommen wir angesichts des Klimawandels, verschieben sich auch Krankheiten und Insektenvorkommen mehr von dem Süden in Richtung Norden. Wir haben heute auch mit Schaderregern in Europa zu kämpfen, die wir vor 20 Jahren noch nicht kannten. Das hängt einmal mit der Mobilität zusammen, dass auch einfach invasive Arten über das Reisen mit eingebracht werden. Das hängt allerdings auch auf der anderen Seite damit zusammen, dass die klimatischen Voraussetzungen mittlerweile so gut sind, dass die sich auch halten. Und dem muss man sich anpassen können. Das hängt mit der Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln zusammen, die viel zu einseitig diskutiert wird und verpönt wird bei uns auch in der öffentlichen Debatte. Das halte ich für völlig falsch, denn Pflanzenschutzmittel sind auch viel besser als ihr Ruf. Es geht immer darum, hier auch eine ordnungsgemäße Anwendung sicherzustellen. Aber dann sichern sie einfach auch Erträge und Produktion und deshalb braucht man sie auch. Und diese Anpassungsmaßnahmen, die sind ganz zentral auch, um tatsächlich vernünftig mit dem Klimawandel umgehen zu können.
Ja, man merkt, dass du da wirklich in der Materie bist, auch was dann die Auswirkungen auf die Praxis betrifft. Und da sind wir auf jeden Fall auch dran an dem Thema, auch wenn es uns öfters mal anders unterstellt wird.
Ja, und da ist ja auch, ich sag mal, da ist ja auch viel zu tun, weil gerade wenn es um die Anpassung geht, liegen oft bürokratische Steine im Weg, die das verhindern. Also zum Beispiel die Züchtung neuer Sorten mit neuen Züchtungsmethoden, CRISPR-Cas, die Genschere, die ist bisher in Europa einfach nicht möglich. Da werden jetzt hoffentlich die Weichen in die richtigen Richtungen gestellt. Der erste Schritt ist gemacht, aber es folgen noch viele, viele mehr. Das sind lange Prozesse, bis solche Dinge dann auch möglich werden. Bürokratisierung in den Betrieben, wenn Unternehmen heute in neue Technik investieren, die weniger CO2 ausstößt wie in der Vergangenheit, die aktiv zum Klimaschutz vielleicht sogar beiträgt, weil sie Produktionsfaktoren installiert und einfach anders produziert, ne, CO2-frei produziert, dann dauern Genehmigungsprozesse zu lang. Und das sind einfach auch praktische Herausforderungen an Politik, die sich hieraus stellen. Die dürfen dann nicht nur da enden, wo man die Folgen vom Klimawandel beklagt. Ne. Da wird dann immer so, ah, ist so schlimm. Das erlebt man ja auch gerade dieser Tage wieder, wenn Sommer ist und es ist warm. Dann erlebt man oft die Berichterstattung, die endet einfach da, wo beschrieben wird, wie schlimm alles ist. Aber am Ende müssen daraus Handlungen resultieren. Und das ist die Aufgabe von Politik, weil sonst wird es irgendwann unglaubwürdig.
Das stimmt. Weiter zu wieder einer etwas apolitischeren Frage, und zwar, wie halten sich Politiker fit, um Marathonsitzungen durchzustehen? Das sind ja zum Glück nicht alle Sitzungen Marathonsitzungen, aber ich kann aus erster Hand berichten, dass du ja doch auch regelmäßig in Sitzungswochen lange arbeitest, früh anfängst, spät ins Bett gehst, und deswegen ist das ja sicherlich eine ganz interessante Frage.
Und ich glaube, das ist sowieso eine interessante Frage, weil die hat was mit der Einstellung zur Arbeit zu tun. Also ich arbeite ja gerne. Das ist mal Punkt 1. Also das hilft immer schon mal dabei, wenn das, was man macht, etwas ist, was man wirklich sehr, sehr gerne macht. Und dann fällt die Arbeit nämlich auch viel leichter. Kann ich nur jedem empfehlen. Da lohnt sich vielleicht auch manchmal mal ein Perspektivwechsel oder auch einfach ein Wechsel. Also man sollte gerne das tun, was man tut, und dann fällt es leicht. Aber natürlich sollte man auch irgendwie einen Ausgleich haben und sich fit halten. Mein Ausgleich ist der Hof. Und das hilft auch, den Kopf mal frei zu bekommen, wenn man mal körperlich tätig ist und was arbeitet. Das ist definitiv was anderes, als mit dem Kopf zu arbeiten. Das macht den Kopf frei. Also es hilft mir sehr. Das ist vielleicht so ein Geheimtipp. Und ein gutes Essen, gutes Trinken, nette Gespräche, nette Freunde. Das sind ja so die Pauschaltipps, die es da manchmal da so gibt. Aber da ist auch sehr viel Wahres dran.
Ja, du hast es ja zum Glück sogar, dass du im schönen Hunsrück wohnst, wo die Luft gut ist und man sich sicherlich auch gut in den Nichtsitzungswochen dann mal in den Garten setzen kann, um den Stress etwas zu vergessen.
Da gibt's eine ganz tolle Story, darf ich dir erzählen, als meine Mitarbeiter mal im Wahlkreis waren. Und dann war Tim, unser Stadtkind, so nenne ich ihn jetzt mal, liebevoll, tatsächlich das erste Mal im Stall und hat einen Huhn auf dem Arm gehalten. Das war ein wundervolles Erlebnis, weil mir da klar geworden ist, wie wichtig das eigentlich ist, dass jeder mal auf so einen Hof kommt und einfach auch mal so dieses Leben mit Tieren und so mit der Natur, das ist vielen sehr, sehr fremd. Und Tim war das fremd, ne? Der war vollkommen begeistert, oder?
Ja, das ist jetzt gerade für Leute, die auch aus dem ländlichen Raum kommen oder vielleicht sogar aus der Landwirtschaft, total unverständlich. Aber ich als gebürtiger Berliner hier aufgewachsen, mein Leben lang in der Stadt gewesen, das war schon beeindruckend, sage ich mal, dann da auf dem Land und auf dem Hof das alles zu sehen, und auch durchaus eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Also bin ich auch dankbar, dass du uns da mal eingeladen hast zu dir.
Das sind ja so die Hintergrundgeschichten, die man auch ganz oft gar nicht mitbekommt. Natürlich, man hat ja Mitarbeiter im Wahlkreis und auch im Berliner Büro, und Dann wird sich mal gegenseitig auch besucht, einfach damit auch ein besseres Teambuilding stattfindet und sich alle kennen. Das ist ja total wichtig. Und dann kommen solche Erfahrungen bei raus, die Tim, der ja bei uns studentischer Mitarbeiter ist, auch total geprägt haben, glaube ich, im Nachgang. Und ihm nochmal einen neuen Impuls auch fürs Leben gegeben haben. Und das macht mich dann wieder stolz, wenn man einfach auch Leuten ein bisschen den Anstoß geben kann, sich weiterzuentwickeln. Das hat bei dir auf jeden Fall mal funktioniert.
Ja, und vor allem weiß man dann auch, worum sich die Dinge drehen. Also ich beantworte ja beispielsweise auch Bürgeranfragen, und wenn dann halt was zum Mittelrheintal reinkommt, dann war ich bisher, so dachte ich, okay, ich weiß ungefähr, wo der Rhein ist, aber ich weiß jetzt auch nicht, was der Mensch möchte. Aber jetzt weiß ich, ja, da führt eine Bahnstrecke lang. Die ist teilweise, macht die Lärm, und jetzt kann ich das alles nachvollziehen. Also wirklich eine sehr, sehr gute Erfahrung gewesen, dort mal deine Heimat zu besuchen.
So, das war jetzt ein bisschen Gossip.
Ich würde dann tatsächlich sagen, das ist dann auch die letzte Frage jetzt, weil wir reden schon circa eine halbe Stunde. Wir können ja eventuell nochmal so eine Folge machen und dann die restlichen Fragen oder dann auch neue Fragen beantworten.
Das können unsere Leser ja einfach mal schreiben, wie sie das Format fanden. Leser, ja, hab ich Leser gesagt? Das musst du rausschneiden. Das sind natürlich Hörer, sorry.
So, als letzte Frage dann nochmal etwas kritischer. Durch die Koalition mit den Ampelparteien hat die FDP einige konservative Wähler, auch Landwirte, verloren. Das ist jetzt erstmal eine Annahme. Letztere sind enttäuscht, dass die FDP das Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium nicht besetzt. Wie will die FDP diese Wähler zurückgewinnen, und war die Koalition die richtige Entscheidung für die FDP?
Also, diese Frage bekomme ich ja sehr oft gestellt, und die Koalition war natürlich die richtige Entscheidung fürs Land, weil es fürs Land, glaube ich, ganz zentral ist, dass gerade jetzt auch in dieser Konstellation, das ist ja in den letzten anderthalb Jahren an vielen Beispielen auch deutlich geworden, es fatal wäre, wenn die Freien Demokraten nicht mit einer Regierungsverantwortung wären. Also da wird ja immer so ein bisschen auch mit einem Augenzwinkern und auch diffamierend darüber berichtet medial, was die FDP alles blockiert und was sie alles aufhält und wie schlimm das sei. Wenn man sich mal inhaltlich mit den Sachen auseinandersetzt, dann merkt man, wie wichtig das ist, dass Freie Demokraten auch mit in der Regierung sind. Das fing ja damals schon an, einfach mit dem Beenden der Corona-Regeln. Also ich bin mir nicht sicher, wie heute der Umgang mit Corona in Deutschland wäre, wenn die FDP mit in Regierungsverantwortung gekommen wäre und als erstes auch mal die Entscheidung um die Impfpflicht ganz massiv mitgestaltet hätte. Ich mag mir überhaupt nicht ausmalen, was passiert wäre, gäbe es eine Impfpflicht in Deutschland. Und es folgten ja viele, viele Entscheidungen, die dann auch im Nachgang getroffen wurden. Ich habe ja eben ein paar genannt, die Planungsbeschleunigung, die Fachkräfteeinwanderung, die tatsächlich auch die Weichen Deutschlands in Richtung Zukunft stellt. Und natürlich verstehe ich auch, dass man gerade sich auch als jemand, der einem Berufsfeld verbunden ist, gewünscht hätte, dass auch bestimmte Ressortverantwortungen bei der FDP gelegen hätten. Ich hätte mir das auch gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass wir das Landwirtschaftsministerium übernommen hätten. Und wir hätten da auch ordentliche Personen für gehabt, da bin ich mir ganz sicher. Aber die Wahlergebnisse waren jetzt auch nicht so doll, dass wir da alleine drüber entscheiden konnten. Wir mussten mit zwei Partnern eine Koalition eingehen. Und man kann das durch Wahlergebnisse ändern. Und deshalb wundere ich mich immer so ein bisschen auch über diesen Vorwurf, den ich natürlich verstehen kann. Und wir können auch das eine oder andere im Landwirtschaftsministerium mitgestalten, aber eben nicht alles, weil Ressortverantwortung natürlich eine Rolle spielt. Wir haben das jetzt in Haushaltsberatungen gemerkt. Wir haben einfach eine Situation in unserem Land, wo man nicht mehr mit den Vollen alles ausgeben kann. Und wir haben eine grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse, die wir jetzt Gott sei Dank wieder einhalten. Das ist auch ein Riesenerfolg der FDP. Das wäre ohne die FDP unmöglich gewesen. Und daraus folgt dann auch eigentlich was. Die Schuldenbremse ist ja kein Selbstzweck, sondern die schützt ja einfach die nächste Generation und die übernächste Generation vor unglaublichen Schuldenlasten. Und
das ist tatsächlich auch was, was meiner Meinung nach viel zu wenig in der Debatte vorkommt, weil von linken Parteien ja oft gesagt wird, mit dem Geld könnte man das machen, und dann ist man als FDP böse, weil dann ist man auf einmal gegen das Vorhaben. Das ist man überhaupt nicht, aber man sagt einfach realistisch, das Geld ist nicht da. Und da fehlt mir tatsächlich auch gerade von einer gewissen Partei mit einer grünen Farbe die Sicht, dass die zukünftige Generation natürlich unter dem Klimawandel ja, damit zu tun haben wird, aber es geht auch um finanzielle Fragen. Und da sind wir die einzigen aktuell, die darauf achten, dass zukünftige Generationen, ich und Menschen, die noch später geboren sind, eben nicht in Schuldenbergen ertrinken. Deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dass wir da so konsequent sind.
Ja, und daraus folgt dann aber auch ein bisschen was. Und das hat ja jetzt diese Debatte auch gerade gezeigt, wenn wir das Landwirtschaftsressort nehmen. Es gab ja dann einen Vorschlag aus dem Finanzministerium. Also jedes Ressort muss sparen. So, jedes Ministerium muss sparen. Das war ja erstmal die Ansage. Und muss mal gucken, in seinem Haushalt kritisch nachschauen, wo kann man denn sparen? Und da gibt es ja dann unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das machen kann. Man kann zum Beispiel da sparen, wo es nicht so weh tut. Das war der Vorschlag, den das Finanzministerium an das Landwirtschaftsministerium gemacht hat, dass man bei der Gemeinschaftsausgabe Agrar- und Küstenschutz sparen könnte. Dagegen ist die Union dann direkt Sturm gelaufen. Vielleicht wussten die auch einfach nicht, dass da 180 Millionen jedes Jahr einfach nicht verausgabte Mittel sind. Das sind einfach Mittel, die nicht die gar nicht abgerufen werden von den Ländern. Das ist ja eine Sache, die an die Länder fließt. Das sind Finanzhilfen, die an die Länder fließen vom Bund und die dann von den Ländern über Förderprogramme in die ländlichen Räume fließen. Und wenn da so viel Geld gar nicht von abgerufen wird, weil es nicht kofinanziert werden kann von den Ländern, dann ist das doch ein Posten, den man einfach einsparen kann, ohne dass irgendjemand davon Nachteile hat. Und es ist eine rechnerische Einsparung erbracht worden, die sonst einfach im Haushalt voll zum Tragen kam. Und das war der Vorschlag des Finanzministeriums. Und Cem Özdemir hat jetzt vorgeschlagen und hat nachgefragt im Finanzministerium, ob man denn nicht auch den Agrardiesel kürzen könnte. Und das halte ich für eine falsche Herangehensweise. Denn der Agrardiesel ist eine Unterstützung, die Landwirten direkt auf ihren Höfen zugutekommt. Und dort einsparen zu wollen, direkt auf den Höfen, halte ich für den falschen Weg, wenn man auf der anderen Seite auch eine Einsparung an die Länder machen könnte. Und das sind so Diskussionen, die müssen wir führen, die müssen wir auch in der Klarheit führen. Und da darf man sich nicht verrückt machen lassen. Wenn man den Agrardiesel kürzen würde, würde das übrigens besonders die Betriebe, die ökologisch wirtschaften, hart treffen, denn die haben höhere Dieselausgaben pro Hektar, weil die natürlich öfter drüber fahren müssen mit dem Traktor über so einen Hektar Acker, um ihn sauber zu halten, weil sie ja zum Beispiel keine Pflanzenschutzmittel verwenden können. Und deshalb ist das, glaube ich, ein Bärendienst, den man sich da erweist, wenn man solche Vorschläge macht, um dann kurzfristig der Union einen Gefallen tun zu wollen, weil man nicht da bei den Gemeinschaftsausgaben nicht verausgabte Mittel einsparen möchte. So, also das sind Debatten, die führen wir und die würden wir wahrscheinlich anders führen, wenn wir selbst Ressortverantwortung hätten. Da kann man was gegen tun, man kann der FDP wählen.
Ja, wunderbar mit diesem Appell. Dann bedanke ich mich für deine Zeit, für das Beantworten der Fragen und dass ich heute hier Gast in dem Format sein durfte. Und würde sagen, die letzten Worte gehören dir.
Ja, ich danke dir, Tim, und ich bin gespannt, wie es unseren Hörern gefallen hat. Schreibt uns gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.